Leute, was geht? Willkommen zu einer neuen Folge auf dem DNX-Podcast. Und heute, glaube ich, ist eine Folge, auf die sich schon viele Leute freuen. Es wurde immer wieder angesprochen. Könnt ihr nicht mal was dazu sagen zu eurem Trip tief in den Amazonas-Dschungel zum Yavanava-Tribe?
Jawohl, wir kommen gerade frisch aus dem Fitnessstudio und ich habe noch auf dem Stepper die Notizen gemacht, weil mir das dann so kam. Und ich lasse noch einmal alles Revue passieren lassen. Wie wir überhaupt zu diesem Trip gekommen sind, was der Yavanava-Tribe überhaupt ist, was wir da fabriziert haben und wie es uns vor allem auch danach ging. Ja, eine super spannende Geschichte. Fangen wir mal an, was ist der Yavanava-Tribe überhaupt? Das ist ein indigener Tribe aus dem Amazonas-Dschungel in Brasilien. Und der Yavanava, also ich will jetzt auch nichts Falsches erzählen, aber es ist schon eines der ältesten Tribes. Vor allem aber auch überhaupt ein zugänglicher Tribe, also wo Westernamen mal hin können. Es gibt auch Tribes im Amazonas, die haben noch niemanden gesehen, ja, und gehört. Also Yavanava ist zugänglich, ist einer noch der größt übrig gebliebensten Tribes von der Personenanzahl, neben dem Huni-Kuin-Tribe, der auch im Amazonas-Jungle ist. Die beiden sind also noch sehr groß und man kann da auch hin. Also nicht einfach so natürlich, es ist schon ein bisschen komplizierter, aber es ist möglich.
Ja, und die Yavanavas leben verteilt auf verschiedene Dörfer am Rio Gregorio. Und das ist ganz, ganz tief im Amazonas-Dschungel im Bundesstaat Acre.
Genau, also wir wohnen ja in Brasilien im Bundesstaat Ceará. Das ist im Nordosten von Brasilien, das ist über Fortaleza. Fortaleza kennt ihr vielleicht noch von der WM. Und ganz lang gab es auch hier eine super gute Flugverbindung, immer von Condor, Frankfurt-Fortaleza. Die haben sie jetzt leider eingestellt. Aber
Man kann mit TAP noch ganz gut dahin fliegen.
Jetzt kommt man immer noch ganz gut mit TAP, mit der portugiesischen Airline über Lissabon nach Fortaleza. Wir wohnen also ganz im Norden von Brasilien und Acre, also wo wir wohnen, da ist der Amazonas-Dschungel auch nicht weit. Der Amazonas-Dschungel ist so riesig, der geht von Nordbrasilien, von Südbrasilien bis nach Nordbrasilien hoch, könnte man sagen, ja. Das heißt, wir waren schon vor einigen Jahren, waren wir schon mal im Amazonas-Dschungel gewesen und zwar in Manaus. Manaus ist auch so die bekannteste Großstadt im Dschungel. Und da haben wir damals schon mal beim Amazon-Tarzan gewohnt, ne? Bei so einer Familie. Auch kein organisierter Trip mit ganz vielen Leuten. Wir haben da wirklich bei einer Family gewohnt.
Und tief im Dschungel und haben da auch schon super viel gelernt über die ganze Pflanzenwelt und über die Tierwelt, über den Amazonas an sich, über die Tribes.
Genau, und ich weiß noch, damals war ich so voll aufgeregt, weil ich mir einfach nicht vorstellen konnte, wie das da ist, ne? Und Manaus, diese Stadt mitten im Dschungel, also erstmal sind wir geflogen damals und irgendwie dachte ich so, wo fliegen wir denn hin? Es war immer nur Dschungel, 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 5-6 Stunden lang und ich dachte so groß, das ist doch unglaublich.
Alles grün, Baum, Baum, Forest, Wald, Dschungel. Das genau. War so schön.
Und dann kommst du nach Manaus, ja, und das ist so eine ganz normale Stadt. Da sind sogar ganz viele Industriefirmen und so, die da irgendwas produzieren, natürlich.
Natürlich so Palmöl.
Ist so ein Hub, ne? Genau, und das ist aber einfach so eine abgerockte City, könnte man fast sagen.
Ja, ja, untergerockt.
Und von da sind wir dann damals auch in den Dschungel. Und ich kann mich noch erinnern, dass das total anders war, als ich dachte. Weil da war halt nicht, ne, man stellt sich so vor, Dschungel, ganz viele Tiere, an jeder Ecke siehst du hier ein Äffchen und ein Tukan und so. Und du siehst erstmal nichts. Du siehst keine Anaconda-Schlange oder was weiß ich, was man sich alles vorstellt.
Aber man sieht viel Wald und Fluss.
Amazonas Fluss und Wald, genau.
Viele Flussläufe.
Und das ist ja so ein, man könnte sagen, dreckiger, brauner Fluss, ja. Mhm. Aber was auch ja super spannend war, was wir damals schon gelernt hatten, es gibt helle Flüsse und dunkle Flüsse im Amazonas. Die einen sind, okay, das kriege ich jetzt auch wieder, ne? Nimmt vielleicht 80% davon, was richtig sein kann. Der eine ist acidhaltig, der dunkle, ne?
Säure.
Säure, irgendwie eine andere Säure, dass der eine hell ist und dunkel. Das heißt, in dem einen, nur an dem dunklen, nee, an dem hellen sind auch Moskitos und an dem dunklen nicht, weil die dieses Acid da drin nicht mögen.
Genau.
Und auch die Piranhas oder die Tiere da drin sind und anders.
Die Delfine.
Die Delfine sind, genau, es gibt Delfine im Amazonas.
Ja, das
die sehen
auch
aus wie so kleine Schweinchen in wirklich rosa. Schweinchenfarben, also rosa und grau gab's.
Graue Delfine gibt's auch.
Genau.
Und die sind auch in den unterschiedlichen Flüssen, glaube ich.
Die sind auch in den unterschiedlichen Flüssen. Auf jeden Fall gab's eine Stelle, das war der Hammer, wo beide Flüsse nebeneinander kommen, der helle und der dunkle. Und das Krasse ist, weil die eine andere Konsistenz haben, vermischen die sich nicht.
Nee.
Also die fließen nebeneinander her.
Ganz klar getrennt, so diese beiden Flüsse. Also es ist ein Fluss, das ist schwer vorstellbar, wenn man es nicht gesehen hat. Und du fährst dann mit dem Boot auf dem Fluss und du siehst diese beiden verschiedenen Farben dann auf diesen Fluss drauf. Richtig cool.
Genau, und da waren wir damals schon beim Amazon-Tarzan und das mal vorneweg, weil das hat uns jetzt dann so ein bisschen geholfen gehabt, beim Yavanawa uns überhaupt ein bisschen vorstellen zu können, wo wir da hinfahren. Mhm. Ne? Bevor wir losgeflogen sind.
Ja, das war auch ein langer, langer Trip runter in den Dschungel.
Genau, und der Trip, der ging echt von Fortaleza, also Brasilien ist ja riesig, ist ja fast so groß oder größer als Europa. Mhm. Und wir sind echt von Fortaleza erst nach Brasilia geflogen. Da sind wir noch kurz ausgestiegen und ins Alto Paraíso gefahren. Das ist auch so ein richtig geiler Ort, Inland. Der ist auch ganz besonders, weil da ganz viele Kristalle auch sind in so einem Nationalpark. Das heißt, da ist eine ganz besondere Energy. Man sagt sogar, da ist irgendwie ein Kristall-Area, die ist so groß, dass man die wirklich aus dem All sehen kann. Also es ist auch ein ganz special Ort, da wollten wir eh schon immer hin und dachten so, ach cool, das ist ja auf dem Weg, machen wir da noch einen kurzen Stop, haben uns ein Mietauto genommen, sind da hochgefahren nach Alto Paraíso.
Und da findet man auch viele extraterrestrial Themes und Topics.
Also du kommst in diesen Ort rein und da ist erstmal dieses Stadttor, hat erstmal so ein UFO über
Und du siehst überall so ET-Figuren und so weiter.
Das ist so witzig,
die im Alto daran glauben, dass wenn der erste Kontakt ist, dann wird das im Alto passieren.
Genau, so die sagen, weil das ist irgendwie verrückt. Da gibt es auch das Valle de ET. Also das Valle de la Extraterrestrials. So Mondlandschaften und sowas. Und am Alto Paraíso ist halt das Besondere, das ist zwar Inland, aber du hast da ganz viele wirklich knallblaue Wasserholes, Wasserfälle mit, nennt man das Wasserholes?
Waterholes,
wo du drin schwimmen kannst. So wunderschön, das ist unglaublich. Und da hast du wirklich die Äffchen in den Bäumen, die Tukans, da habe ich meinen ersten Tukan richtig von richtig nah gesehen. Der saß auf der Stromleitung. Mhm. Und die Aras, ne? Richtige Aras, rot, gelb, wie man die aus dem Fernsehen kennt, so blau, das war so wunderschön. Naja, und Alto war aber auch nur ein Zwischenstopp, dann sind wir nach Rio Branco geflogen und von Rio Branco nach Cruzeiro do Sol. Und das war im Bundesstaat Acre, genau.
Das ist so die letzte Stadt, wo so ein bisschen Zivilisation ist, bevor ist ganz tief dann zu den Yavanawa-Tribes und den anderen Völkern im Dschungel geht.
Genau, und von da aus mussten wir dann nämlich ein Boot nehmen. Und das sind wirklich nur...
Nee, warte, erstmal sind wir noch Overland mit dem Auto 2, 3, 4, 5 Stunden gefahren, bis wir an diesem Flusseinstieg
Stimmt,
waren.
Stimmt, vom Cruzeiro sind wir nochmal in den Bus gestiegen, um dann am Fluss anzukommen, wo wir dann ins Boot gestiegen sind.
Wo die Yavanawas dann schon gewartet haben. Die haben immer so ein paar Fahrer, die mit den Booten dann quasi die Besucher abholen und die sind dann quasi durch die ganze Nacht durch über den Fluss gefahren, um dann morgens bei uns da anzukommen und uns abzuholen.
Exactly. Genau, und bevor wir euch jetzt erzählen, wie es da losging, vielleicht nochmal ganz kurz eine ganze Schleife zurück, wie wir überhaupt darauf gekommen sind, dahin zu fahren. Mhm. Und zwar ist hier auf Copangan unser Freund der Kyle, der ist eigentlich aus Kalifornien. Der hat auch schon immer viel mit Tribes und auch in Peru und Amazonas und so abgehangen. Und der hat auch ganz viel Schmuck immer vom Yavanawa hier verkauft, ne? Also wir hatten schon so Touchpoints. Und
der hat auch so einen kleinen Shop, der heißt Shaman's Garden.
Shaman's Garden, genau.
Da gibt's dann so Feathers und Rapé und ganz viel Schmuck und Decken und Chipibo-Schmuck aus Peru.
Und oder die Malka, eine Freundin von uns, die kommt aus San Francisco. Die hat dann immer auf der Gitarre auch schon Yavanawa-Songs gespielt und so. Also wir wussten schon so, die gibt es, was machen die für Musik. Wir hatten Freunde, die schon da waren, die wir fragen konnten und so. Also
ich habe auch einen sehr inspirierenden TED-Talk von einem der Häuptlinge von den Yavanawas gesehen.
Genau, in London, ne? London hat einer mal einen TED-Talk gegeben.
Nichiwaka.
Der Nichiwaka, genau. Das heißt... Es ist auch jetzt gerade erst so, seit so Anfang des Jahres oder seit Anfang letzten Jahres, dass die Yavanawa anfangen, ein bisschen raus in die Welt zu gehen und ihre Message zu spreaden. Da hatten die auch wie so eine Art Download oder dass es halt an der Zeit ist, den Dschungel auch zu verlassen und zu helfen und zu inspirieren oder was auch immer, was weiß ich. Aber
also im Grunde geht es ihnen darum, auch Healing und Heilung,
in die Welt zu bringen.
Und auch Hoffnung.
Ist natürlich auch highly needed.
Als Protector of the Amazon Forest.
So, und wir wussten auch genau, dass ein Freund von uns auch schon viele Trips dahin gemacht hat. Und dann habe ich schon so gesagt, boah, da müssen wir mal hin. Also es war irgendwie für mich klar. Ich habe aber nicht so überlegt und geguckt, so wann ist das nächste, wo können wir mitfahren oder so. Und dann kam nämlich genau die Gelegenheit, ich weiß gar nicht, ob er es uns gesagt hat. Oder
doch,
ob,
der Rich hat uns angeschrieben.
Der hat uns das dann gesagt, dass ein Retreat stattfindet. Und dann dachten wir so, oh krass.
Ach warte, das kam nämlich auch so, dass die Yawanawas ein neues Stück Land von ihren Ancestors wieder besiedelt hatten und da das erste Dorf aufgebaut haben. Und dafür hatten die Spenden gesammelt und wir selber haben auch gespendet, stimmt, für dieses Dorf.
Stimmt, wir haben gespendet, wir haben ihn unterstützt bei der Spende.
Mhm, bei dem Funding.
Mhm,
und genau. Deshalb hat er gesagt so, thanks for the funding. Und
cool, wollt ihr mitkommen nächste Mal? So, ne? Ach, da ist das Mikrofon, ja. Genau, und dann war das aber viel, viel schneller als gedacht so. Aber ich meine, wir waren halt eh in Brasilien, ne? Weil wir wohnen da ja.
Aber es war fast so weit wie, keine Ahnung, von Europa aus oder so.
Ja, das
innerhalb
das
von Brasilien.
Das Witzige war aber, dass Sonic dann kurz so dachte so, oh, wirklich, sollen wir wirklich den Aufwand machen?
Gerade auch, weil wir mit dem Hausbau beschäftigt waren in Ceará, oben im Norden. Ne? Wir haben da gerade erst das Haus gebaut, waren eigentlich noch mittendrin und dann kam dieses Retreat im Oktober.
Ja, und dachten eigentlich, ach cool, vielleicht können wir da bald einziehen. Und es war auch so, wir waren eine Woche eingezogen und dann sind wir abgehauen in den Yawanawa-Dschungel quasi.
In den Dschungel, ja.
Ich wusste, ich will dahin. No matter what, die Frage stellt sich gar nicht. Ich muss in den Dschungel. Also ich hatte wirklich so ein richtig krasses Calling, dass wir dahin müssen. Warum auch immer. Ja, und dann hatten wir dann auch schon die Flüge gebucht, ne?
Über Gol.
Genau.
Über so eine Local Airline.
Genau, und dann stand es halt fest. Und dann war noch das Krasse, was ich auch noch ganz spannend fand. Ich wusste auch schon, oder wir wussten schon von unserem ersten damaligen Trip in den Dschungel, dass man dann einiges denken muss, ne? Wie Moskito, lange Klamotten. Und da hatten wir dann wieder so eine riesen Packliste, wo wir so dachten, oh, muss das wirklich sein?
Du musst eine eigene Hängematte mitbringen.
Ne, eine eigene Hängematte mit Moskitoschutz, dann dies und das. Und dann haben wir das angefangen bei Mercado Livre zu bestellen, diesem brasilianischen Amazon, haben wir ein paar Sachen gefunden, ein paar Sachen in Itarema, wo wir da wohnen, ein paar Sachen haben uns dann ein paar Freunde aus Deutschland mitgebracht, die gekommen sind.
Und die letzten Sachen echt in Cruzeiro do Sol, also richtig fette Boots zum Beispiel.
Und die letzten Sachen, so wie Gummistiefel-mäßige Dinge, haben wir dann kurz vor der Bootsfahrt im letzten Ort geholt. Aber das hat mich so voll an Burning Man erinnert.
Stimmt.
Weil da hatten wir auch so eine riesen Liste von einer Freundin von uns, original, was wir alles mitnehmen sollten. Und wir dachten damals so, oh Gott, das kann doch nicht wahr sein. Also dann holst du die Sachen ja auch nur für einmal und brauchst sie dann nicht mehr. Und wir müssen jetzt alles, wo kriegen wir das jetzt alles her? Und letztendlich war ich wirklich über jedes einzelne Teil dankbar, was wir hatten.
Die eine Isomatte hatten wir doch noch geholt, die war auch richtig geil.
Ja.
In einem der letzten Orte.
Ne, und deswegen dachte ich mir so, okay, unterschätzt auch mal hier die Yawanawa-Liste nicht, ne, weil im Dschungel kann man vielleicht doch das eine oder andere gebrauchen. Und das war auch so. Eigentlich hatten wir nichts dabei,
Ich war so dankbar über jedes einzelne Piece, was wir dann doch noch besorgt haben, uns nochmal aufgerafft haben und so. Das war echt, echt ganz schön viel.
Genau, und ein Regencape, was waren da alles bei? Dann Moskitozeug und wir wollten auf gar keinen Fall ein chemisches Moskitozeug. Wir haben wirklich Citronella geholt und im Amazonas benutzen die Andiroba-Öl. Müsst ihr mal googeln, das hat auch ganz, ganz viele Healing-Eigenschaften. Ne, wie es Teebaumöl gibt es eben auch dieses Andiroba-Öl und das wird aus so einer, ich weiß nicht, ob das eine Nuss ist, aber irgendeiner Frucht, irgendwas im Amazonas. Ich glaube, das kann man sogar trinken oder internally nehmen für bestimmte Krankheiten oder Sachen. Andiroba-Öl oder Tigerbalm haben wir uns besorgt, ne, für Mückenstiche oder so. Dann haben wir uns ein paar vegane Riegel mitgenommen aus diesem Store in Fortaleza. Wie heißt der nochmal? Mundo Verde. Dann haben wir zwei Hängematten gekauft, die halt ein Moskitonetz schon oben drüber hatten.
Das war cool. Die waren super convenient.
Genau, wir brauchten Gummistiefel. Weil es kann ja auch regnen und dann kann es halt auch matschig werden.
Isomatte, Schlafsack.
Den Schlafsack, den hätten wir nicht unbedingt gebraucht, weil es war halt auch super warm.
Das stimmt.
Den hätte man sich eventuell sparen können.
Aber wir haben in so einem riesen Schaller da auch geschlafen.
Kommen
wir gleich noch zu, mit 40 Leuten. Und da wurden dann einfach nur die Hängematten aufgehangen.
Genau. Ja, auf jeden Fall waren wir halt dann an diesem Fluss angekommen und dann ging die Fahrt los. Ja.
Ja, und die ganzen Sachen, die mussten dann auch nochmal waterproof in so Beutel abgepackt werden, weil du musst dir vorstellen, diese Boote von den Yamanawas, die liegen total tief im Wasser. Also es sind fast manchmal nur so 10 Zentimeter Abstand, bis das ganze Boot quasi vollgelaufen wäre mit Wasser.
Wer schon mal in Thailand war, so ein bisschen wie die Longtail-Boote, ne? So ein flachliegendes Boot.
Aber noch tiefer.
Noch genau. Tiefer,
und,
ja.
Ja, und die Yamanawa, die Bootsfahrer, das sind auch alles immer junge Kerle, die wahrscheinlich auch noch sehr gut gucken können und sehr gut verbunden sind, auch mit der Nature. Manchmal kommen da Äste quasi, der Fluss, der war auch schon sehr tief zu dieser Zeit, die sieht man gar nicht, aber die sensen das und fahren dann quasi immer rechts und links um diese ganzen Äste rum, die man erst danach sieht und danach erst rafft, warum der jetzt diese Kurve gefahren ist. Also es war, allein die Fahrt war schon richtig
heftig. Die war schon sehr krass, aber für mich hat sich alles total vertraut angefühlt, weil ich meine, wir sind total lange in Brasilien, das fühlt sich wie zu Hause an.
Wir haben Portugiesisch gesprochen vorher noch in der letzten
Stadt. Das Portugiesisch ist uns so vertraut und auch die Brasilianer an sich einfach, ne? Das ist total vertraut alles. Und das Boot, genau, das war ein einfaches Holzboot, das heißt, du hast einen ganz einfachen Sitz. Und da war nämlich auch ein Tipp, ein Kissen mitzunehmen. Und dafür waren wir so dankbar, weil die Bootfahrt war sage und schreibe 9 Stunden.
9 Stunden und immer wieder das gleiche Bild, immer wieder die gleiche Vegetation. Immer einfach nur Wald, 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 Wald. Manchmal kam so ein Haus am Flussrand, wo dann eine Family angesiedelt war und dann wieder nur Wald, 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 Forest, Forest, also Dschungel, ganz tief in den Dschungel rein.
Einfach nur Dschungel und ganz monoton, immer gleich, immer wieder
eine
Kurve nach der nächsten.
Das schlängelt sich so ein bisschen.
Das Wasser sieht immer gleich aus, also das ist wie so ein krasser Flow, in den du da reinkommst. Mhm. Du sitzt mal 9 Stunden auf so einem Boot. Wo ich mir allerdings auch echt dankbar war für unsere Noise-Canceling-Headphones. Also eigentlich würde ich ja sagen, man kann ja die Natur wunderbar aufnehmen. Aber dadurch, dass sie schon einen Motor an dem Boot hatten, hast du die ganze Zeit dieses 9 Stunden dieses Motorgeräusch.
Und der war auch richtig laut.
Im Ohr gehabt, ne?
Richtig, richtig laut.
Und die Boote waren auch, also im Amazonas kann es jederzeit anfangen zu regnen. Die waren auch nicht richtig, also die hatten ein Dach, aber ein ganz einfaches. Das heißt, von vorne, von rechts und von links konnte es reinregnen. Mhm. Auf der Hinfahrt hatten wir aber mega Glück, dass es gar nicht geregnet hat. Aber auf der Rückfahrt hat es geregnet.
Kaum, ne? Ja. Aber es war trotzdem alles schon sehr, sehr wet. Also sehr, sehr klamm. Ne? In dem Boot selber. Mhm. Auch wenn du zwischendurch, hat er immer angehalten, um so eine kurze Essens- und Trinken- und Pinkelpause zu machen. Da war natürlich dann auch immer tiefer Sumpf, so wenn du ausgestiegen bist aus dem Boot und dann wieder rein.
Dafür dann die Gummistiefel.
Ja, oder? Also es war ein ganz schöner Act. Aber es war cool. Vor allen Dingen auch so der erste Kontakt zu den Yamanawas. Also man merkt schon, dass sie ja ein ganz anderes Energiefeld haben, weil sie so verbunden sind mit der Natur und nicht in den Städten leben. Und es war trotzdem irgendwie herzlich. Also man merkt, da prallen irgendwie Welten aufeinander, aber das hast direkt von der ersten Sekunde gesensed, das ist pure authentic. Also Authentizität, das ist raw, das ist real.
Ja, weißt du, also die sehen auch genauso, erstmal sehen die genauso aus wie unsere Brasilianer in Itarema, ne? Also die haben meinetwegen ihre gefakte Adidas Jogginghose an oder so, ne? Sind ganz normal angezogen. Also die haben jetzt auch nicht immer ihre Ceremony oder Federschmucksachen an, ne? Sonst sehen die aus wie halt normale Brazilians.
Aber manche hatten noch die Bemalung, weil die so oft die Ceremonies machen die immer diese Gesichtsbemalung. Und die haben
so eine Gesichtsbemalung, genau. Da kommen wir später auch noch zu, weil die haben wir ja auch bekommen.
Also die Gesichtsbemalung hatten sie ja natürlich dann Ketten und Bänder und den Rapé dabei.
Genau, aber ganz am Anfang haben wir auch so gesagt, so, ey, die könnten hier aus Itarema bei uns sein, wo wir wohnen, ne?
Ja.
So, total geil. Und dann, genau, auf diesem Boot. Und da haben wir dann auch ein bisschen die Gruppe kennengelernt. Wir waren halt so ein paar Leuten, nicht viele. Aber genau, die einzige Western-Gruppe, die zu diesem Anlass, dieser Celebration, wo wir hingefahren sind, quasi anwesend waren. Also es war eine Feierlichkeit, wo wir dran teilgenommen haben, wo die Land zurückbekommen haben oder Land wieder in Betrieb genommen haben, was ihre Ancestors, also ihre Vorfahren, genutzt hatten. Und das wollten die feiern quasi. Und dazu waren wir dann mit eingeladen, wenn du so willst.
Genau, und das Land hat auch noch eine ganz besondere Historie, weil das war der erste Kontakt zum White Man, also wirklich zu dem Westernern.
Genau, und die haben auch gesagt, auf dem Land sind noch ganz viele Spirits und die haben selber lange Zeit sich in Anführungsstrichen gar nicht getraut, das wieder in Betrieb zu nehmen.
Ja, die haben das mal versucht zu besiedeln und es war wohl zu heftig. von den ganzen Energien und den Spirits, die noch auf diesem Land waren, dass die sagen, okay, wir sind noch nicht ready. Und da gibt es immer Menschen, also in dem Yavanawa Tribe, Pages heißen, jetzt sind die Schamanen, die wirklich auf die Äther gehen, in den Dschungel und isoliert sind und dann nur Ayahuasca und trinken und Kambo machen und von ihrem Dorf versorgt werden mit Essen. Und da haben sie ja erstmal ein paar junge Leute in den Dschungel zur Diäta geschickt. Einer war 5 Jahre da und das waren dann diese Menschen, die das Land dann geklärt haben.
Genau. Und es ist also so, dass du dann ja 9 Stunden fährst. Am Anfang dachte ich, das ist ein Witz und es werden nicht ganz 9 Stunden, aber am Ende waren es tatsächlich 9 Stunden. Ich weiß gar nicht, ging das hin gegen den Strom oder zurück? Eine Strecke ging etwas schneller.
Ich weiß auch nicht mehr.
Ich glaube, hin sind wir gegen den Strom gefahren und zurück mit dem Strom.
Also ich weiß noch, wir sind mitten in der Nacht aufgebrochen mit dem Bus, haben ja noch ein paar Stunden gebraucht zum Einstieg. Ich glaube, 6, 7 Uhr morgens sind wir eingestiegen und kurz vor Sonnenuntergang waren wir da. Dann also noch länger, fast 10 Stunden oder so. Ich glaube, um 6, 6:30 geht die Sonne unter und da waren wir genau rechtzeitig dann im Dorf.
Genau, also wir waren echt so vor Sonnenuntergang genau da, weil nachts wird es dann auch ein bisschen durchsichtiger mit diesen Ästen und so oder umgefallenen Bäumen oder was da alles im Wasser ist und dann können die da nicht mehr so gut mit dem Boot durch navigieren. Ne? Aber spannend war halt auch, am Anfang dachte ich, das wäre halt ein Dorf, ein großes Dorf, aber letztendlich ist es so, dass am Flussrand hintereinander mehrere verschiedene Dörfer kommen. Die wohnen in ein paar Dörfern aufgeteilt.
Mhm. Nova Esperanza heißt
das. Genau, das eine heißt Nova Esperanza, also die hatten alle so einzelne Namen. Und auf das Land, wo wir gekommen sind, da waren gerade erst neue Häuschen gebaut, weil die das ja gerade erst wieder in Betrieb genommen hatten.
So
und es kam quasi zu dieser Celebration alle verschiedenen Dörfer
auch
zusammen.
Auch andere Tribes, die Huniquin sind vorbeigekommen und noch viel, also Tribes, die überhaupt keinen Westerner Kontakt bisher hatten. Die Häuptlinge sind dann auch vorbeigekommen zu den Yavanawas. Also die haben untereinander auch alle eine gute Connection.
Also Huniquin hatte schon einen Westerner, also da kann man ja auch
Huniquin
hin, ne?
Schon, aber da waren andere Tribes,
genau.
Davon habe ich noch nie irgendwas gehört.
Aber zum Beispiel der Huniquin Tribe, der ist noch tiefer im Dschungel. Da musste man nochmal 2 oder 1, 2 Tage noch mehr fahren mit dem Boot.
Ja.
Noch tiefer rein in den Amazonas, ne? Ja, und das war ja auch genau die Zeit, wo das war, ach, in Brasilien ist alles voller Feuer und so, ne? Also da, wo wir waren keine Feuer, da war alles grün und wunderbar. Auf jeden Fall sind wir dann irgendwann an diesem Dorf angekommen, aber auch halt tot müde, ne? Mhm. Und das sieht alles total simpel aus, das ist einfach nur... Ja, Regenwald, wie ein Stück Wieseland und du hast da diese Holzhütchen, wo die drin wohnen und die hatten eine so eine, wie so eine Community-Hütte, die hatten sie halt neu gebaut, auch von den Spenden, auch wo wir gespendet hatten und dann gab es halt einen riesen Chalet, wo wir drin gewohnt haben, wo du einfach nur deine Hängematte reinhängen konntest, so alle nebeneinander.
Mhm.
Und da denkt man am Anfang so, oh shit, ey, wie willst
soll
du denn
ich,
hier schlafen?
Wie soll ich hier pennen mit so vielen Leuten, ey?
Also wir hatten auch Oropax dabei, aber das hat man noch nicht mal mehr gebraucht.
Aber das Ding ist, wenn du den ganzen Tag in der Natur bist und du bist so connected, du bist einfach auch todmüde, wenn du dann abends in deine Hängematte gehst und du fällst total tief in den Schlaf. Also ich habe in dieser Hängematte so gut und so tief geschlafen wie noch lange nicht mehr.
Ich auch. Und wir dachten die ganze Zeit so, boah, in der Hängematte könnte irgendwann ungemütlich werden.
Ja,
ne? Und das war nicht der Fall, echt
null.
Nicht.
Das war super interessant. Und natürlich dann so mit den ersten Sonnenstrahlen. Du warst so connected, warst du wieder hellwach, energetisiert und bist aufgestanden.
Genau. Und dann war das eigentlich so, dass sie wie so einen kleinen Feierlichkeitsplan hatten, so wann was stattfindet. Aber zwischendurch hatte man auch einfach Zeit, einfach abzuhängen, sich dahin zu legen oder ein bisschen mit denen zu sprechen oder mit den kleinen Kindern
zu spielen.
Die haben ganz viele Kinder da, diese kleinen Yavanawa-Kids, die sind sowas von süß.
Ja, ich habe mit dem Frisbee gespielt, die sind ausgerastet. Die haben vorher noch nie eine Frisbee gesehen und irgendjemand hatte, glaube ich, eine Frisbee mitgebracht. Und es war so schön, mit diesen Kindern zu connecten, mit den Jugendlichen zu connecten. Oh, es war einfach magisch. Und wir sind zum Beispiel auch in den Dschungel reingegangen und haben uns angeschaut, wie da die Vegetation dann immer tiefer wird. Und ja, es ist heftig, wenn die ihren Dschungelwalk machen, ich glaube, die brauchen einen ganzen Tag und haben sich dann überall so Wegweiser gemacht, damit sie dann wieder zurechtfinden. Aber ohne den Guide, ohne den Yavanawa, mit dem wir da reingegangen sind, hätten wir wahrscheinlich irgendwann nicht mehr zurückgefunden.
Genau, und was, die haben dann auch für uns gekocht, also das Essen war richtig, richtig gut, wenn man
auch vegan.
Wenn man vegan unterwegs ist. Obwohl Fleisch haben die schon doch auch gegessen, aber nicht für uns auch gekocht, ne? Die haben, glaube ich, einmal ja die auch so Affen erlegt, ne? Naja, genau. Und dann hatten die so ein Skedel. Jetzt muss man sagen, die Yavanawa, die sind auch so wunderbar bekannt für ihre Musik. Die spielen halt Gitarre und singen, die Männer und die Frauen. Und das ist dermaßen powerful. Wir haben euch ja hier am Anfang der Folge, glaube ich, auch ein Lied reingepackt. Ne?
Ja, das lassen wir reinschneiden.
Wir haben ganz tolle Lieder und da ist halt eine Lebensfreude und ein
das ist einfach so eine Power drin. Ja, eine ja. Power. Also wir kommen ja gleich noch dazu. Wir haben dann auch Ceremonies mit denen gemacht und da ist man dann nochmal anders connected in anderen Dimensionen, wenn du Ayahuasca trinkst. Und da dann diese Musik, ich habe das ganz klar gesehen, auf was für eine Frequenz dann in dem Moment gekommen ist, als die Frauen angefangen haben zu singen, zum Beispiel. Bei den Männern, die trommeln eher und es ist mehr düster und so. Und sehr, sehr, ja, sehr historisch immer noch erhalten geblieben aus deren Kultur. Und dann war der Häuptling, der auch nicht Chivaka heißt, aber ein anderer, der den TED-Talk gegeben hat, der hat das erste Mal dann auch die Frauen und die Instrumente mit in die Ceremonies gebracht. Und das ist sowas von uplifting.
Und man muss ja auch noch dazu sagen, ja, Yavanawa ist einer der ersten Tribes, die die weibliche Schamanin...
Ja, zwei gibt's
das mittlerweile. Das weißt du besser, ja.
Ja, die Putani, die Frau vom Nichiwaka und noch eine andere. Also es gibt zwei Frauen, die jetzt schon auf die Äther gegangen sind, ein Jahr in den Dschungel, und da die komplette Ausbildung gemacht haben als Pache.
Also die Äther nochmal zur Erklärung, da sind die halt ganz isoliert, beschäftigen sie sich nur mit sich und ihrer Verbindung zur Natur und machen wie so eine Art Fasting, wie so ein Fasten, nur bestimmte Sachen zu essen und so weiter. Also die werden da richtig clear und pure für ja Connection auch mit Spirit und ja der Natur und allem, was ist. Und
das sind dann später die Pages, die dann auch nur erlaubt sind, den Ayahuasca-Uni nennen die das, den Trunk dann anzureichern und auch auszugeben. Ne? Die blessen dann auch jedes Glas, was du von denen kriegst, kriegst du dann von dem Pache.
Also Ayahuasca ist im Grunde einfach nur, ja, das wächst im Dschungel, das wächst bei mir aber im Hintergarten, wenn du so willst. Die wachsen damit klein auf, wachsen die damit auf.
Und das sind eigentlich sind das zwei
Schlingpflanzen. Das sind einfach zwei Pflanzen, die wie in einem Tee zusammengemischt werden. Also es ist komplett natural aus der Natur, einfach zwei Pflanzen. Da gibt's ganz verschiedene Geschichten drüber, wie das entdeckt wurde. Also so wie so Legenden und Sagen, wer das rausgefunden hat, dass man die beiden Pflanzen zusammenmischt.
Weil das Spannende ist, die eine Pflanze, die beinhaltet diesen Botenstoff DMT, der auch normal in der Zirbeldrüse, wenn die nicht verstopft und verkalkt ist durch Fluoride oder so wie bei den meisten Westernern, die auch im Körper produziert wird, DMT, was dann auch diese psychedelic visions und ja auch die Erkenntnisse und Downloads bringt, die du dann in den Ceremonies hast. Aber normalerweise kann der Mensch DMT von außen nicht aufnehmen. Da gibt's einen natürlichen Blocker im Gehirn. Und diese zweite Schlingpflanze ist dann dafür da, diesen Blocker zu blocken. Verstehst du? Dass dann das DMT quasi in den Körper, in deine Zellen, die Medizin aufgenommen werden kann.
Mhm. Und zu Ayahuasca generell können wir gleich auch nochmal was sagen. Also dass es nicht das Ziel sein soll, Ayahuasca zu nehmen. Wir sind sogar gar nicht in den Dschungel, um Ayahuasca zu nehmen. Wir wollten wirklich wissen, wie es beim Tribe ist. Aber das gehört bei denen dazu. Und es war auch ich bin mega super froh, dass wir es gemacht haben.
Sehr dankbar.
Weil es einfach eine ganz andere Experience war mit jemandem, der damit aufwächst, der diesen Spirit kennt, für den das eine absolute, ja, also
es ist fast so der normal state of life ist.
Ja, also das war fantastisch. Fantastisch ist mein neues Lieblingswort.
Es war richtig fantastisch, aber ja, wie gesagt, also wir haben das irgendwie gesensed, klar, dass da auch getrunken wird und dass die mit der Medicine arbeiten, aber das war jetzt nicht unser Haupttreiber und ich hatte das mehr oder weniger dann auch nicht verdrängt, aber so beiseite gelegt.
Eigentlich hatten wir sogar gesagt, ey, wir trinken nicht mit.
Ja.
Aber als wir dann da waren, weiß ich nicht, hatten wir doch das Gefühl, das ist richtig, dass wir es machen.
Fühlt sich
und
richtig
und gut an. Es war auch richtig.
Ja.
Weil es, genau, kommen wir gleich nochmal drauf. Was auch noch geil ist bei den Yavanawa, die haben halt diese Bemalung. Vielleicht können wir auch für die Podcast-Folge mal ein Foto nehmen,
genau,
wo ihr das seht. Also das
ich verlinke in den Shownotes auch nochmal ein Video von unserem Retreat. Da seht ihr dann auch, wie die Gesichter bemalt werden. Und da kann man sich voll gut reinfühlen, was für ein Vibe da geherrscht hat.
Ja, womit haben die Farbe, was war das für Farbe? Das war so Farbe, ja, die auch aus natural Sachen hergestellt war, die auf dein Gesicht kommt und die hält sage und schreibe eine Woche lang. Das heißt, wir haben alle so eine Bemalung bekommen.
Ach, das Krasse war ja noch, das hat dann nicht funktioniert, aber es hätte sein können, dass wir unser Permanent Residency hätten aktivieren müssen in der Behörde auf dem Rückweg.
Ach
und
ja.
Und dann hatten wir Schiss, dass diese Farben aus dem Dschungel nicht mehr rausgehen und wir sahen wirklich aus wie, ja, richtig raw.
Warriors.
So Warrior-Style, ne? Hatten dann diese schwarzen und roten Farben im Gesicht und dachte so, okay.
Genau, und wir wollten eigentlich, war der Plan, nach diesem Ravanava-Ding nach Bolivien in die brasilianische Botschaft zu gehen, dass wir einmal aus dem Land raus mussten und unser Investmentvisum aktivieren. Dann dachten wir, scheiße, die hatten schon gesagt, die Farbe bleibt eine Woche drauf. Und dann dachten wir nicht, dass sie bis da noch da drauf ist und wir da sonst wieder hinkommen. Egal.
Alles gut, das hat sich dann auch aufgelöst.
Das Witzige war, ich habe irgendwann geträumt, ich weiß nicht mehr, ob das noch, als wir da waren oder später, nachdem die Farbe schon ab war, hatte ich irgendwie geträumt, ich hätte dieses Gesichtstattoo und das wäre nicht mehr abgegangen. Das war irgendwie total der scary Traum. Und naja, die Farbe ist natürlich wieder abgegangen mit der Zeit dann, aber es hat echt verdammt gut gehalten.
Aber allein das.
Ich hatte auch noch so welche auf dem Arm.
Ja, allein das war schon richtig geil, weil das war dann auch wieder wie so eine Ceremony in dem großen, wie nennt man das nochmal?
Schala.
In dieser Community Area.
Mhm.
Das war.
Wo die dann
angefangen haben, Musik zu spielen, zu trommeln, zu singen, Gitarre zu spielen und die Frauen, ich glaube, das waren fast nur Frauen, ne? Haben dann die Frauen aus dem Tribe haben uns dann die Farben aufs Gesicht gemacht.
Die haben
das dann auch gechannelt. Also was, du konntest jetzt nicht wirklich irgendwie Muster aussuchen oder so. Die haben dann entschieden für dich, was in dein Gesicht kommt.
Genau, was da drauf kommt. Und das Schöne am Yavanava ist, ja, die tanzen halt, ne, zu ihrer Musik und die tanzen alle zusammen. Die nehmen sich an die Hand, die machen so ein, wie würde man sagen, manchmal habe ich gedacht, ey, das ist ja wie Karneval, so eine Polonaise, ne? So alle hintereinander und das hat so Spaß gemacht, so eins mit so allen zu sein und so voll im Flow der Musik. Also so ein Happiness-Gefühl, das kann man fast gar nicht beschreiben. Und dann die kleinen Kinder dazwischen, so voll in the zone.
Aber man muss sagen, in den Ceremonies selber, die fangen sehr, nicht dogmatisch, aber sehr konventionell an. Ich glaube, so wie die Ancestors es bei denen gemacht haben. Und am Anfang sind, glaube ich, auch nur die Männer in der Mitte. Und das ist sehr, sehr, also nicht düster, aber sehr, sehr kraftvoll, sehr raw. Und dann wird immer nur so, Uni, 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 Uni. Und dann irgendwie, Jabba, Jabba, Jabba. Und dann sind die Frauen dazu gekommen, Ibit, 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 Ibit. Ja, es ist schwer vorstellbar, aber es ist krass, wenn du da drin bist, in diesem Moment.
Aber generell,
und man muss sagen, generell, die Yavanavas und gerade auch in Brasilien, wenn die Tribes Ayahuasca-Ceremonies machen, ist es sehr up-leveling und sehr viel Light, ne? Im Gegensatz wie zum Beispiel in Peru, wo so Ceremonies auch mal düsterer sind und sehr monoton und nur mit Trommeln und du sollst dann in deine Schattenwelten geführt werden, was wahrscheinlich auch seine Daseinsberechtigung hat, aber ich resoniere eher so mit Empowerment. Also es war ein totales Empowerment von
mir. Aber da muss man auch unterscheiden, das wollte ich gleich noch was zu sagen, die Experience selber und auch was dann danach hochkommt. Ne? Also es holt ja trotzdem Schattenseiten von einem raus. Das darf man nicht unterschätzen. Aber die Ceremonies, genau, einfach, die tanzen super gerne und wann immer es irgendeine Gelegenheit gab, auch draußen im Garten, wurde getanzt und du konntest mitmachen oder auch nicht mitmachen, das war scheißegal. Alle waren so total im Flow und das war mega geil, das hat so Spaß gemacht, alle haben gelacht, also alle hatten so eine pure Freude einfach nur.
Ja, eine Lebensfreude.
Ja.
Es war irgendwie alles, von allem war genug da. Auch du selber.
So wie im Dschungelbuch, weißt du, da war auch alles da. Hier holst du die Früchte, da ist Balu, der Bär
und so. Ich selber bin auch voll in so ein State gekommen, so ich brauche nicht mehr. Das alles, was ich mit hatte und mit dem Tribe da zusammen, Yara war an meiner Seite, das ist einfach fantastisch. Das ist all I need. So, und alles andere, ne, deine ganzen Gedankenspielchen, was noch cool wäre.
Ja, du brauchst doch nicht mal mehr mich, ne? Also es ist ja auch noch wieder ein Attachment, aber im weitesten Sinne war man einfach im pure so Bliss einfach und alle waren so raw und
obwohl
voller
so
Freude.
Basic und down to earth war, aber das war wahrscheinlich genau der.
Genau. Key. Und es war halt, ne, für uns kein Internet, kein iPhone. Wir hatten das noch nicht mal mehr dabei. Wir haben das in Cruzeiro in so einem Guesthaus gelassen.
Mm.
Ja, weil es hätte einfach keinen Sinn gemacht,
so
das mitzunehmen. Und dann mussten wir mal überlegen, seit 7 Jahren, da waren wir wahrscheinlich nicht weit von unserem Laptop getrennt, selbst wenn es nicht geöffnet war, war es irgendwo in der Nähe.
Mhm.
Aber da war es einfach non-existent so, ne? Also.
Und interessanterweise hat es aber auch keinen Schmerz oder irgendwie Leck verursacht, dass man dachte, ah, jetzt wäre es cool, irgendwie, ich will mal gucken, was. was abgeht, das ist alles so unwichtig, weil der Moment ist einfach viel zu geil und viel zu schön. Also man war von dem Moment eigentlich ab dem Boot, ab der Bootsfahrt schon so connected mit der Natur und dem Forest. Ich hätte auch locker noch ein, zwei Wochen länger bleiben können.
Ja, es gab, also der biggest Downside war tatsächlich diese Bugs. Mhm. Also es gibt ja schon Mücken, aber auch so, ja, wie so eine Art Sandflöhe, ne?
Ja.
Die können einen schon echt die Nerven rauben. Dafür ist es manchmal ganz gut, was Langes anzuhaben, halt langärmelige Sachen. Das wäre so das Einzige, wo ich sagen würde,
ja,
das hat genervt, ne?
Genau, aber es liegt auch an einem selber. Ich wollte ja nur irgendwie cool sein und keine langen Sachen tragen und entsprechend habe ich die Flöhe dann auch überall gebissen, bis ich es dann mal gerafft habe. Aber es war ja auch sehr heiß, ne? Also es, ja, ist halt so den Trade-off, den man da machen muss im Dschungel.
Genau, aber du musst einfach zu dem Punkt kommen, wo du so ein bisschen acceptest, ja, wieder what is, ne?
Accepting what is.
Und tust, was du kannst, nämlich dich schon mal hier und da mit Zitronella einsprühen oder irgendwie so ein paar Sachen, die abhalten, aber die lassen sich nicht so, da, also du kriegst auf jeden Fall ein paar Dinge ab, ne?
Ja.
Manche Leute aber mehr, manche weniger. Ich weiß auch nicht, wen die da mehr und weniger stichen mögen, sagt man ja bei Mücken auch. Bei uns ging's eigentlich, wir waren jetzt nicht da voll zerstochen. Da gab's Schlimmere. Aber das, ja, ich glaube, da gewöhnt man sich auch dran, wenn man da einfach lebt, ne? Die haben die Dinger ja auch da jeden Tag. Genau, und das, was auch noch geil ist bei den Yamanawa, ist der Schmuck, den die machen. Also die haben so Federschmuck, ja, oder Armbänder, Ketten, Ohrringe, Federohrringe. Super, super schön. Also ich habe auch so ein Armband von denen.
Schmuck oder die Speere, die waren auch cool aus
Holz. Oder die machen so Holzspeere, also Creative Art, könnte man sagen, ne? Und da, ja, das waren die Sachen, die wir dann auch hier schon mal auf Kopangan gekauft hatten von unseren Freunden.
Ja, also insgesamt kam das schon sehr vertraut vor, weil wir ja vorher auch schon Medicine Work gemacht haben. Wir haben verschiedenste Medicines getrunken. Wir haben,
ja, jetzt zusammen, wir
waren viel
mal
mit der Musik connected, waren da viel in Kakao-Ceremonies und in Circles. Und von daher war das einfach mal geil, dann zur Source zu gehen. Es war natürlich nochmal eine ganz andere Experience, aber es kam einem jetzt auch nicht fremd vor, auch dieses Connected-Sein zur Natur.
Also es gab verschiedene Events dann noch so zwischen spontanen Sachen, ne? Nämlich, es waren drei Ayahuasca-Zeremonien, wobei die das, wie gesagt, nicht Ayahuasca, sondern Uni nennen, UNI. Und darüber hinaus gab es noch ein Clay Bath. Das war so ein, wo du mit Tonerde oder mit Erde eigentlich komplett eingerieben wirst, von oben bis unten mit deinem Kopf. Also bist du richtig im Matschbad.
Sieht aus wie so eine Figur aus dem
Wie so eine Statue, die eingefroren ist. Ja,
freeze, baby, freeze.
Und das war so lustig, weil wir alle dann total in Grau waren, so wie diese Freeze-Statuen, und dann alle getanzt haben zur Musik draußen im Dschungel, barfuß.
Das war dann tagsüber zum Beispiel.
Und dann hatten wir noch ein Herbal Bath. Da haben sie so Herbs, also
Kräuter,
die es im Dschungel gibt, in so, ja, zermatscht.
Mit Wasser und zerrieben. Mhm. Und dann wurdest du purified und gereinigt.
Purified, und dann hattest du überall diese Blätter hängen. Da sah man aus auch wie so ein
Wie ein Baum.
Wie ein Baum, ja, eigentlich wie ein Baum, genau.
Und das war mit solcher Hingabe dann auch von dem Tribe gemacht. Also der Yavanawa Tribe hat dann mit dir die Ceremonies gemacht und du kamst dann in so eine kleine Höhle, und da war dann diese Herbal Bath Ceremony oder Clay Bath. Ja, und das Krasseste waren natürlich die Ayahuasca Ceremonies in der Nacht.
Genau, da kommen wir jetzt gleich drauf. Bei diesen Clay Bars, und dann alle auch, dann haben wir in der Reihe so getanzt bis zum Fluss, und alle haben sich dann im Fluss, im Amazonas, das Zeug dann abgewaschen. Also
im Rio Negrorio.
Im Rio Negrorio.
Ja.
Negrorio. Ja, so. Und das war das. Und dann waren halt die drei Uni-Zeremonien Ayahuasca. Und generell, was ich nochmal ganz wichtig hier sagen will, ja, weiß ich nicht, viele Leute irgendwo auf Bali oder hier nennen sich Schamane und so. Also das Wort Schamane sagt eigentlich überhaupt nichts aus, ne? Also es kann auch eine völlige Trap sein. Also zumal niemand ist erstmal über oder unter dir. Also,
no one below, no one above.
No one below, no one above. Und also man muss Schamanen nicht auf ein hohes Schild heben, ja. Das sind auch einfach nur
Menschen, die mit der Medizin arbeiten.
Menschen oder manchmal auch Menschen, die sich einfach nur Schamane genannt haben und selber aber gar keine Tradition haben. Daraus, deswegen, die die Urwaldvölker, die würde ich am allerehesten Schamanen nennen, ja, aber auch selbst die heben sich nicht selber auf ein hohes Schild und sagen, ich bin jetzt hier der Oberguru und hab dir zu sagen, wie das Leben funktioniert, überhaupt nicht.
Null, weil also, wenn du so einen Schamanen siehst, dann kannst hast du auch alles schon in dir selber drin. Du brauchst keinen Guru. Die ganze Intelligenz, ich meine, du bist ja dann connected mit dem Unified Field, also mit dem Quantum Field, und da hast du diese unendliche Intelligenz vom Universum. Und für mich kommt in diesen Ayahuasca-Zeremonien auch immer wieder so dieses, das kannst du nicht mit deinem menschlichen Gehirn erfassen, über die linke Gehirnhälfte, über das Rationale. Vergiss es, let go, surrender, life happens. So. Also, und das gibt dir dann auch so eine Liberation, wenn du dann diese Downloads kriegst.
Das Ding ist, wir können alle auf das gleiche Wissen zugreifen. Die Frage ist eher, ob du das machst oder accessst oder nicht. So, ne? Mhm. Und die sind halt sehr connected, sagen wir mal, durch einfach ihren Lebensstil, der halt fernab von einer normalen Civilization ist. Aber wie gesagt, die gehen auch in die Städte raus und
nicht gehen alle.
Nicht alle, genau.
Gibt auch welche, die leben voll zurückgezogen. Manche gehen aber raus.
Mhm, genau. Auf jeden Fall ist es bei Ayahuasca so, dass die Pflanze, die, wir haben ja auch schon mal eine Ayahuasca-Folge gemacht, aber ich sage das hier in dem Zusammenhang jetzt trotzdem nochmal. Ayahuasca, die Pflanze an sich, diese zwei Schlingpflanzen, dieser Tee, der heilt dich nicht oder macht dich zu was Besserem oder sonst irgendwas. Der zeigt dir nur bestimmte Sachen, auf die du vorher keinen Zugriff hattest. So könnte man es nennen. Mhm. Die eigentlich schon da sind, aber die du nicht gesehen hast. Und das holt auch Sachen aus der Vergangenheit raus, die du vielleicht vergessen hast.
Man sagt auch, Ayahuasca gibt dir immer genau das, was du brauchst. Also es kann auch immer unterschiedlich sein.
Kann immer unterschiedlich sein. Jeder hat eine andere Experience.
Wo du auf deinem Weg gerade auch bist. So, und Mother Ayahuasca, sagt man ja auch, das ist der Spirit, der zeigt dir den Weg. Und dann aber auch mit so einer Klarheit, dass das ist no matter what. Also das ist deine Wahrheit, weil du das...
Du siehst und fühlst es, diese
Truths. Und du merkst, das sind so deine Erkenntnisse.
Genau, und dann ist aber das Ding, ja, dann gehst du nachher in dein normales Leben und dann bist du wieder mit den normalen Sachen ausgesetzt. Dann musst du das, was du gesehen und gespürt hast, musst du in dein Leben umsetzen. Das musst du integrieren, und das ist Arbeit. Da kommt vielleicht was hoch von früher, was du noch nicht verarbeitet hast. Und dann musst du den Work machen. Also es ist nicht so, ne, und dann gibt's Leute, die dann wieder in ein Loch fallen, die dann, wo dann, also in der Zeit danach kommt eigentlich, wird es schlimmer, als dein Leben vorher war, wenn du so willst, weil alte Sachen hochkommen. Aber wenn du da durchgehst und die auflöst und da arbeitest und mehr du selbst wirst und den Work machst, dann wirst du danach growen oder danach geht's dir besser. Aber der einzige Weg ist durch. Ne? Und dann gibt's die Leute, die machen Ayahuasca, haben vielleicht eine geile Experience, dann krachen die wieder runter in ihrem Leben, bringen das aber nicht in ihren Alltag, was sie gesehen und erlebt haben, und wollen dann wieder die nächste Ayahuasca-Zeremonie machen, um wieder diese Peak-Experience zu haben. Und das kann total backfiren, also total kontraproduktiv sein. Und es geht auch nicht darum, im Grunde kommt der Mensch ohne, der kann dieses Bewusstsein erlangen, ohne Ayahuasca zu haben. Es ist nur, wenn du so willst, eine Hilfe, eine kleine aus der Natur, die ein Stepping Stone sein kann, aber es ist nicht das Endziel, Ayahuasca zu nehmen. Das Ziel ist, in diesen State zu kommen, wo du die ganze Zeit mehr oder weniger wirklich truly in einem State of Happiness bist, also keinen Fake Happiness, wo du nur irgendwas unterdrückst.
Spiritual Bypassing.
Genau, das wird auch als Spiritual Bypassing verstanden, wenn du so happy tust, aber wenn du dich dann wirklich mal demaskierst, bist du innen drin doch tief traurig oder hast ganz viele Sachen nicht verarbeitet.
Und das ist ganz oft in dieser New Age Szene.
Genau.
Die Spiritual Bypassing, alles ist gut, alles ist happy, ich affirmiere jetzt jeden Tag positive Sachen und mir passiert nichts mehr. Und genau. Dann crasht du einmal runter und bist auf einmal voll in diesem Victimhood wieder drin und denkst, scheiße, ich bin doch hier jetzt hier der Oberspiri, ich hänge mir Kristalle um, ich räucher Palo Santo, ich habe doch alles richtig gemacht. Aber du hast nicht den Innerwork gemacht, das ist das Problem.
Genau, also da könnte ich jetzt noch ganz, ganz, ganz viel zu sagen, aber wir sind ja schon bei Minute 44. Ich glaube, es wird dann irgendwann auch zu lang. das nur mal am Rande, auf jeden Fall.
Ah ja, und eine Sache noch, Ayahuasca, ich meine, wenn du das jetzt hörst, bist du wahrscheinlich auch super inspiriert und denkst so, boah, geil, das könnte es sein, next step. Man sagt so, Ayahuasca kommt zu dir von selbst in dein Leben. Ne? Es gibt auch voll viele, keine Ahnung, die mir DMs schreiben über Instagram, wo kann ich denn jetzt mal eine Ayahuasca-Zeremonie machen. Und dann denke ich so, nee, das ist nicht so der richtige Approach. Bei uns war es auch immer so, dass das Ayahuasca uns gefunden hat, dass durch irgendwelche Synchronicities dann Platz in der Ceremony frei wurde oder dass der Rich, wir haben dann gefundet und gespendet und hat gefragt, wollt ihr nicht mit in den Dschungel kommen? Und da wurde dann natürlich auch Ayahuasca getrunken. Also fühl dich jetzt, denk nicht, dass es irgendwie ein Shortcut zur Erleuchtung oder auf deinem spirituellen Wachstum. Es ist sogar kontra, also es kann backfiren, wenn du noch nicht ready bist und zum Beispiel innere Chakrenarbeit gemacht hast. Bei Ayahuasca bläst alles frei. Das öffnet dein Kronchakra und es gibt auch Schamanen, die danach, nach einer Zeremonie, dich nicht wieder vernünftig versiegeln, also sealen, weil deine Aura, dein Energy Field, es wird auch
wide open,
ne? Und damit du da keine Cracks hast, musst du diese Integration danach machen. Und das ist das, wo, glaube ich, viele sich selber verlieren und dann die nächste Peak Experience haben wollen, die nächste Psychedelic Experience und noch eine Aya-Ceremony machen und noch eine und noch eine. Und das ist, du confused dich selber damit total und kommst nicht irgendwo da an, genau, wo du vielleicht hin willst.
Und wie ich gerade schon erwähnt habe, die Zeit danach, die ist richtig heftig und die war nämlich auch bei uns heftig. Das hat angehalten bis jetzt zum Anfang des Jahres, hatte ich das Gefühl, jetzt habe ich so langsam alles integriert, was ich in diesem Dschungelerlebnis erfahren habe.
Das ist auch so spannend, weil du genau die Sachen dann in deinem Daily Life gezeigt bekommst. Mhm. All deine Schatten, all deine Arbeit, die noch vor dir liegt. Du träumst von den Dingen, die kommen hoch. Mhm. Und dann conscious und ruhig zu bleiben und sagen, okay, was will mir Mother Ayahuasca gerade zeigen? Weil das ist immer noch mal Mother Ayahuasca. Du trinkst es einmal, das ist in deinen Zellen drin. Das ist jetzt in deiner DNA quasi gespeichert, diese Medizin.
Und genau, ich hatte so viele Flashbacks an Sachen, die ich mich vorher nicht mehr erinnern konnte. Das war der Hammer. Also
ja, so Past Experience, die auf einmal ganz klar vor dem inneren Auge, vor dem Third Eye auftauchen.
Aber auch so, wo geht's
denkst,
hin?
Und krass, daran darf ich jetzt wachsen. Mhm. Und auch dieses, wo geht's hin? Oder was sind wirklich meine Werte? Was ist mein Nordstern? Wo will ich hin? Was fühlt sich leicht an? Und nach Freude und was möchte ich im Leben loslassen?
Was möchte ich loslassen? Aber das musst du dann auch umsetzen, ne? Wer dann Angst hat, dieser Truth zu folgen und das zu machen, dann, ja.
Ja, und wir haben es ja auch schon in der Update-Folge jetzt gesagt. Bei uns gab es ja auch mega viele Veränderungen und die wurden ausgelöst durch diese Erfahrung mit der Medizin.
Unter anderem.
Ja.
Und genau, die
und da sind Zeremonie. Wir dann auch durch. Also dann hatten wir diese Klarheit und diese Erkenntnis und das Leben darf leicht sein, der Hustle ist vorbei, irgendwie Mission completed, das, was wir mit dem ortsunabhängigen Arbeiten gemacht haben. Und dann haben wir auch die entsprechenden Schritte in unserem Business gemacht, haben uns erstmal zurückgezogen. Ihr habt ja gemerkt, so, wir waren Social Media mäßig, Podcast mäßig gar nicht mehr am Start. Weil
wir
du
haben super
diese
viel
Ruhe.
Geschlafen auch. Wir haben echt einfach geschlafen. Wir haben auch so einfach surrendered, so. Ne, ich war müde, da habe ich gesagt, okay, es geht gerade nicht, ich schlafe jetzt einfach.
Also mehr in die Intuition zu gehen, in den Flow, nicht mehr so viel zu planen, so sein Leben kaputt zu planen.
Genau, und die eigentliche Zeremonie und was da alles kam, war wunderschön. Also die allererste war die schönste, die zweite war
tagsüber
okay.
Und die dritte war wieder abends.
Und die dritte hätte nicht sein müssen, aber die war auch schön. Also da hatte ich auch wieder ganz viele Sachen aufgeschrieben und notiert, die richtig geil waren. Aber wie gesagt, dann denkt man so, boah, das war alles voll geil. Und dann kommen aber Sachen danach hoch, die Monate danach, monatelang. Es kann auch ein Jahr lang danach sein. Es kommt auch darauf an, wie schnell du es integrierst.
Ja, man sagt ja auch, die Medizin bleibt für immer. Wenn du einmal getrunken hast, dann bist du halt
connected. Gut, so gewisse Downloads oder so einen gewissen Trust und Knowing hast du dann, immer. Der bleibt. Ne?
Ja. Du hast, also was mir das viel gegeben hat, diese ganze Arbeit mit der Pflanzenmedizin, ist Klarheit und Confidence und Wissen und das ist deine Wahrheit, die kann mir keiner mehr nehmen. Also ich war drin in diesem Field, diese Oneness, ich weiß, ich habe es gespürt, man kann so viel darüber lesen in allen Büchern und Konzepten, ich habe es rational vorher verstanden, aber erst als ich in dieser Ebene, auf dieser Dimension gewesen bin, habe ich es wirklich
verstanden,
quasi,
ne?
Anerkannt, auch für mich, dass das meine Wahrheit ist.
Und ich hatte auch ganz viele Downloads und Sachen, auch noch zu meinem Thema Health, weil ich ja so lange auch eine Schilddrüsenunterfunktion hatte. Okay, das wird jetzt wieder eine mega lange Geschichte, aber auch da habe ich jetzt ganz krasse Changes gemacht, also meine Schilddrüse quasi auch von den letzten Medikamenten befreit. Ich hatte keine richtigen Pharmaindustrie-Medikamente mehr genommen, kein L-Tyroxin, sondern schon so ein natürliches Schilddrüsenhormon. Aber ich hatte ganz klar den Download, lass das weg, auch das ist es nicht mehr, du brauchst es nicht mehr. Und das, als ich das jetzt weggelassen habe, das ist ja erst jetzt Anfang des Jahres angefangen, ich habe so krass wieder gemerkt, wie ich wieder noch mehr ich selbst geworden bin.
Alter,
als hätte
voll dein True Self.
Als hätte das vorher noch geblockt.
Ja, wie so ein Schleier, der über dir war.
Und es war einfach klar. Und ich hatte da aber voll Schiss vor, weil ich dachte, boah, wenn ich die Hormone jetzt weglasse, dann kommt mein Körper vielleicht wieder durcheinander. Und das Gegenteil ist bis jetzt der Fall. Also ich bin gerade immer noch im Prozess, aber...
Aber du bist auch so in deiner Kraft.
Aber ich wusste es, dass ich das weglassen muss. Also es war klar, es war kein Fragezeichen dahinter, ja.
Und was auch jetzt in dein Leben gekommen ist, erst seit 1-2 Monaten, ist diese Intuition, auch mal deiner Intuition zu folgen, ne?
Gut, das habe ich vorher auch schon gemacht, aber noch besser.
Noch klarer und noch... weniger hinterfragt oder
ja, noch weniger abwägen oder mit dem, ne, think, also mehr knowing statt thinking. Aber das dritte war auch, genau, dass ich ganz viele Informationen bekommen habe, auch zu den Changes, die gerade auf der Welt passieren und wo es hingeht und so. Wie gesagt, das sprengt jetzt hier alles voll den Rahmen und wir können das nicht...
Ich wollte vielleicht nochmal was zu der Ceremony selber sagen. Wenn die den Trunk reichen, dann gibt es auch verschiedene, also es gibt den Daimi, der ist richtig stark, der Ayahuasca, und dann gibt es so, der war ein bisschen dünnflüssiger, dieser Uni. Und darum war das auch so schön gentle und man hatte auch körperlich eigentlich keine Beschwerden beim Trinken, aber war trotzdem voll connected in den Field. Und während der Ceremony, das war auch noch heftig, haben die Yawanawas auch eine Healing Session an dir selber, also one-on-one mit dir gearbeitet. Oh, das war so
powerful. Das war wirklich profound. Ich habe danach wirklich angefangen zu weinen, weil ich so erleichtert war. Also die haben wie so... Also so ein Healing Facility, so ein Healing gemacht, so ein Usch, also in deinen Kopf rein, und wirklich hatte das Gefühl, also als wird mein ganzer Body, also wie so ein Staubsauger hat sich das angefühlt, komplett durchpustet, alles was schwer und Last war, ist rausgegangen.
Also die ganzen Blockages.
Das war so heftig, wirklich. Und ich habe danach einfach...
Und ein Bild, was,
ja, so mich so erleichtert gefühlt, wie als wäre alles nur voller Leid in meinem ganzen Body.
Und ein Bild, was ich nie vergessen werde, war während der Ceremony, dann musste ich mal pinkeln, bin rausgegangen aus diesem Ceremony Place, und da ist ja nur Nature, nur Wald, nur Bäume, und dann war so Lagerfeuer drumherum, und die Yawanawas, die haben dann um das Feuer gesessen mit ihrem Federschmuck und haben quasi so, ja, diesen ganzen Ceremony Place auch protected und
Space
und diesen
gehalten,
Space,
ne?
Gehalten. Und boah, ich habe schon wieder Gänsehaut, wenn ich an dieses Bild denke mit dem Lagerfeuer, den Yawanawas, der Bemalung im Gesicht, dem Federschmuck, und die saßen da und haben einfach nur den Space geholt, und dann habe ich gesagt, das ist es, die sind die Protector vom Amazonas, die sind ja wirklich der Protector von der Erde, und das hat mir so viel Hoffnung und Confidence gegeben,
oh, ja,
dass wir safe sind, dass wir protected sind, egal was die Menschen im Westen gerade für Scheiße bauen und mit der Erde machen. Es gibt immer noch die indigenen Völker, die Tribes, die sind connected, und es passiert ja gerade auch das Awakening auf der ganzen Erde, und die waren immer da und die hatten schon immer dieses Wissen und sie sind bereit und helfen uns, auch durch diese Phase durchzugehen.
Und ich hatte so viel Confidence, ich habe das richtig gespürt, wie so dieser ganze Tribe und der ganze Dschungel hinter mir stand. Wirklich so eine Power, und die kann ich jetzt gerade jederzeit wieder accessen. Das ist der Wahnsinn. Also, wie ihr hört, wir fanden es mega, mega, mega. Wir haben sogar halt überlegt, wir halt den direkten Kontakt haben, ob wir nicht mal was mit dem Yawanawa machen, weil sich das für uns voll geil anfühlen würde. Also entweder die nach Europa zu holen, weil die gehen ja jetzt auch schon ein bisschen raus, und wir haben auch Freunde, die mit denen schon was in Spanien gemacht haben. Und wir haben jetzt den Direct Contact auch mit denen. Und oder ob wir sogar vielleicht mal einen Trip machen und ein paar Leute, die Bock haben, mit in den Dschungel nehmen. In einer kleinen Gruppe.
Weil das passt einfach zu gut in unsere Mission, in unsere Vision, die Heilung auf die Erde zu bringen, die Menschen zu awakenen, sie zu empowern.
Und von allem, was ich bisher erlebt habe, habe ich das Gefühl...
Also wir haben ja auch richtig viel schon gemacht auf allen Ebenen, verschiedenste Workshops, Seminare, Coachings,
alles,
Bücher,
alles.
Kurse. Und alles war beneficial, genau. Aber das war sowas von powerful. Also
das war,
für viele Sachen fehlen mir da auch die Worte. Wir haben es jetzt versucht, so gut wie möglich
Welt
zu nehmen.
Aber... So von allen Sachen, die ich bisher in meinem Leben gemacht habe, war das auf jeden Fall mit unter den Besten, ne?
Ja. Also wir wollen auf jeden Fall auch nochmal in den Dschungel. Auf jeden Fall nochmal zum Yawanawas.
Vielleicht auch nochmal zum Honigqueen. Ich meine, wir sind eh in Brasilien. Und,
ja.
Und ich habe Bock, mehr mit denen zu machen. Auch diese Forest Foundation mehr zu unterstützen. Die wollen zum Beispiel, die haben auch eine schöne Vision, halt so ein Education Center bauen im Amazonas, damit ja der Wisdom von diesen Tribes halt einfach weitergegeben wird, ne, und nicht verloren geht. Und
ja, weil das war auch eine traurige Geschichte, die der Häuptling dann erzählt hat. Die Yawanawas sind jetzt mittlerweile wieder über 1000. Personen, die miteinander leben im Dschungel, aber zwischendurch waren die, glaube ich, mal bis auf 30 oder 40 Leute runterdediziert. Also es wollte keiner mehr im Dschungel sein, weil so viele Leute, so viele Javanawas aus dem Dschungel dann auch diesen westlichen Temptations verfallen sind. Und im Grunde hat der weiße Mann, das war der erste Kontakt im Dschungel, die Javanawas sind freundliches Volk, haben den weißen Mann aufgenommen, die haben da auch ihre Hütten gebaut und haben irgendwann den Alkohol mit in den Dschungel gebracht und haben mit den Javanawas Partys gefeiert und ihren den Spirit und das Wisdom quasi entzogen. Und ganz viele sind danach dann mit in die Städte gezogen und kaum einer wollte mehr in dem Dschungel bleiben.
Und nur der ganz harte Kern, der hat quasi den Tribe wieder aufgebaut, der quasi da nicht mitgemacht hat, der den Wisdom gekeept hat. Und dann durch die neuen Generationen, die dann kamen, ist der Tribe jetzt wieder immer größer geworden und wieder stärker in seiner purest Form. Aber jetzt kommt noch der Oberknaller. Bei dieser Feierlichkeit war dann noch der Governor von Acre da, also jemand aus der Politik. Der kam im Hubschrauber.
Das war heftig.
Das war der heftig. Und der hat sogar mit Ayahuasca getrunken, müsst ihr euch mal vorstellen. Also es war vom Bundesstaat Acre, so wie Nordrhein-Westfalen, ne? Ja. Der Landesminister könnte das sein, sowas, ne? Governor.
Wie heißt es? Ministerpräsident heißt
es. Ministerpräsident, ja?
Ja.
Und wo dieser Hubschrauber abgeflogen ist, ich stand daneben und die ganzen kleinen Kinder mit solchen Augen. Und es war irgendwie so krass und so surreal.
Ja.
Surreal, genau. Wie dieser Governor dann...
Und alle hatten gehofft, das ganze Dorf oder der Häuptling auch, dass der mittrinkt und die Medizin zu sich nimmt. Und er war dann, saß abends in der Ceremony mit seiner Frau und hat auch Eier getrunken. Also ja, ich hoffe, das bringt noch mehr Heilung.
Man muss jetzt auch noch mal was sagen, ja. Ayahuasca ist ja in vielen Ländern in Anführungsstrichen illegal, weil es halt die Consciousness erweitert, ja. Dafür ist Alkohol legal, was die Consciousness einschränkt. Dazu sage ich jetzt mal nichts, aber in Brasilien ist Ayahuasca legal. Also es ist Part von der Culture, wahrscheinlich, weil es halt ja auch aus dem Dschungel kommt, ne? Es gibt in Brasilien sogar, ja, so
eine Glaubensgemeinschaft.
So eine Kirche, wie heißen die nochmal, Santo Daime oder so, ne? Mhm. Die Ayahuasca nutzen. Also da ist das normal. Also das gehört da zum Leben dazu. Es ist ja auch eigentlich nur eine Pflanze.
Die viel Heilung bringt, aber die einen auch richtig aufcracken kann, wenn du...
Ja, ja, also wenn du nicht darauf vorbereitet bist oder noch nicht irgendwie ein bisschen also mal an dir selbst gearbeitet hast, dann kann dir das wirklich schaden.
In so einem Hinterzimmer machen oder so. Also da hört man ja auch die wildesten Stories. Und das ist natürlich genau der ganze Mist, der dann natürlich auch passiert. Wenn
und du musst dir immer bewusst sein, du gibst nie deine eigene Power ab. Nicht an den Schamanen und auch nicht an die Pflanze. Also das ist schon mal Punkt 1.
Fakt. Aber du kommst in eine andere Dimension.
Das ja, du siehst andere Welten, das, was über das hinaus, was du dir glaubst zu wissen und zu sehen.
Ja, du hast auch richtig viele Visuals. Also ich sehe dann immer Sacred Geometry, viele Formen. Wenn ich meinen eigenen Körper angucke, sehe ich dann...
Dass der aus Energy besteht, das siehst und weißt du einfach.
Ja, diese Zellstruktur auch. Also, oder wenn du in die Nature guckst, siehst du wie so Gitternetzlinien in der Natur, die aber in sich chaotisch aussehen.
Also Patterns,
wenn du genauer drauf guckst, ist das alles perfekt
angeordnet. Und du spürst halt auch, dass wirklich eine Deep Love im Universum ist. Also eine tiefe Liebe und Verbundenheit. Aber ich kann schon verstehen, dass jemand, der jetzt hier in der normalen 3D-Welt sagt, ja, wie kann das sein, hier ist doch Krieg und so. Also das können wir euch jetzt nicht in den 3 Sekunden erklären, wie die Zusammenhänge sind, aber es gibt sie.
Ja.
Ja, und letztendlich ist sowieso nur das true, was du glaubst, das true ist. Es gibt kein richtig und falsch, es ist alles nur eine Perspektive. Ne? Du kannst das Buch von der Vorderseite sehen und sagen, da sind Wörter drin, da sind Seitenzahlen drin. Oder der andere sagt, nee, ich sehe aber ein Ledercover und da steht ein Titel drauf und beide reden vom gleichen Buch. Also auch eine Approach, einfach mal offener zu sein für andere Perspectives und einfach zu sagen, interessant, was du für eine Perspektive hast. Ich habe die Perspektive und nichts ist gut oder schlecht oder richtig oder falsch. Naja.
Leben passiert, Leben geschieht.
Auf jeden Fall, wie du siehst, hat uns das wahnsinnig mitgenommen. Wir haben selber lange gebraucht, das zu integrieren. Wir fangen jetzt erst langsam an, so ein paar Changes in unser Leben zu bringen. Und es war
in unser Leben, in unser Business, in unser Private Life. Und ihr seht ja auch, wie lange wir gebraucht haben, um diese Folge aufzunehmen. Ich wusste tief in mir drin und Yara auch, wir nehmen diese Folge irgendwann auf. Aber wir waren einfach nicht ready. Nicht ein Monat danach, nicht 2 Monate danach, nicht 3 Monate, 4 Monate.
Ja.
Und nach wie vor ist da immer noch so viel im Feld, was integriert und verarbeitet werden muss. Aber ich denke mal, das hat euch jetzt schon mal einen ganz guten Überblick gegeben.
Ja. Und dann war es halt irgendwie auch für uns total schön. Wir sind aus dem Dschungel rausgekommen, ja. Und dann wussten wir so, ey, wir fliegen jetzt zurück nach Fortaleza und wir gehen jetzt in unser Haus, in unser eigenes Haus, was wir gebaut haben.
Ja.
Wie geil ist das denn?
Und ja, nach 7 Jahren das erste Mal wieder eine eigene Wohnung, eigenes Haus. Das war
genau.
Einfach ein geiles Gefühl.
Auch wenn so. Wir da jetzt gerade ja wieder nicht sind, ne? Aber das tut ja nichts zur Sache. Es war einfach ein cooles, witziges Gefühl, so mal in Brasilien dann wieder nach Hause zu kommen. Aber der Dschungel ist für mich auch mein Zuhause, der ist im tiefsten Herzen. Ja.
Alright.
My home.
In 10 Sekunden knacken wir die Stunde.
Jawohl! Eine Stunde Podcast. Ich hoffe, es konnten euch ein bisschen mitnehmen in die Welt des Dschungels und vom Yavanawa Tribe. Und wer weiß, lasst uns doch mal wissen, ob ihr cool fändet, wenn wir sowas machen und vielleicht euch auch mitnehmen. Wenn wir das machen, dann würde auf jeden Fall es sind auf jeden Fall mit Kosten verbunden. Wir haben auch relativ viel bezahlt, aber das geht auch an den Tribe und dann nicht unbedingt an uns.
Nee, kommt genau an der richtigen Stelle an. Also wenn ihr da Bock drauf habt, wenn ihr Feedback habt. Oder
wir können euch nicht versprechen, dass wir es machen. Aber
wir haben auf jeden Fall die Connections. Ich habe die Connection zum Häuptling.
Genau, wir warten auch mal, was passiert. Vielleicht machen wir auch noch mit ein paar anderen was und holen die mal nach Europa.
Ja, oder machen so eine Co-Creation mit anderen. Aber schreibt uns einfach mal in die Community auf Facebook, wenn ihr die Folge gehört habt, da irgendwie Bock zu habt, noch mehr Fragen habt. Oder uns auch direkt eine DM und Eva. Aber gebt uns einfach mal Feedback. Auf jeden Fall, wir sind back to life und hatten voll Bock, mit euch jetzt diese Experience zu teilen.
Peace and out.
Hausch, hausch.
Hausch, hausch.
Peace and out.
Aho.
Oh yes. Was für eine epische Folge, meine Freunde. Tausend Dank für deinen Support und fürs Zuhören. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und hinterlass uns bitte eine Bewertung auf iTunes. Das hilft uns, dass der Podcast von noch mehr Menschen gefunden wird. Und am Ende von dieser Podcast-Folge habe ich 3 Dinge für dich, die garantiert dein Leben verändern werden. First, geh jetzt auf Instagram und folge meinem Profil. Auf Insta bekommst du täglich Stories und wertvolle Tipps aus unserer Welt als ortsunabhängige Unternehmer und digitale Nomaden. Mich findest du auf Instagram unter Sonic Blue oder Markus Meurer. Und Yara Joy findest du unter Yara Joy oder Felicia Hagarten. Und den DMX-Account findest du auf Instagram unter DMX Global. Next. Die DMX-Community auf Facebook. Hast du Bock, mit 10.000 von Gleichgesinnten abzuhängen, die auf der gleichen Journey sind wie du? Dann lade ich dich ganz herzlich in unsere kostenlose DMX-Community auf Facebook ein. Die DMX-Facebook-Gruppe ist innerhalb von kürzester Zeit von 0 auf über 20.000 Mitglieder gewachsen. Und in der Gruppe haben wir eine richtig hohe Energie, nur geile Menschen am Start und du bekommst das gesamte Wissen der DMX-Community. Yara und ich sind regelmäßig in der Facebook-Community am Start, beantworten Fragen und helfen, wo wir können. Also geh jetzt schnell auf www.dmxcommunity.de und wir schalten dich kostenlos frei. Last but not least, das DMX-Festival in Berlin. Das Event, mit dem alles angefangen hat, ist das DMX-Festival in Berlin. Und bei der nächsten DMX erwarten wir über 1.000 gleichgesinnte Teilnehmer, die die Welt verändern. Für mich persönlich ist das DMX-Event echt immer das Highlight des Jahres und einer der Momente, an denen ich mich total freue, nach Deutschland zurückzukommen. Und ich verspreche dir, du wirst die Tage auf dem DMX-Event nie mehr in deinem ganzen Leben vergessen. Das DMX-Festival hat schon tausende Leben verändert. Und wenn du dir jetzt dein Ticket sicherst, wird das Event auch dein Leben verändern. Garantiert. Geh jetzt auf www.dmxfestival.de und sicher dir dein Ticket zum Frühbucherpreis. Und auf der Website findest du auch alle Infos zum Eventprogramm, den Speaker mit ihren Vortragsthemen und den DMX-Workshop. Wir haben natürlich auch vergünstigte Tickets für arbeitslose Schüler und Studenten am Start. Und das Geile an dem DMX-Event ist, nur eine Begegnung mit der richtigen Person kann dein komplettes Leben verändern. Und jetzt kommt noch mein Golden Nugget-Ticket. Geh jetzt auf www.dmxnews.de und hol dir kostenlos unser ultimatives DMX-Erfolgskit mit unseren 7 Erfolgsgeheimnissen für deine persönliche und finanzielle Freiheit. Da steckt wirklich unser komplettes Know-how drin. Also geh jetzt schnell auf www.dmxnews.de. That's it. Wir sehen uns bei mir in der Instagram-Story, in der kostenlosen DMX-Community auf Facebook. Und natürlich live auf dem DMX-Event im Mai in Berlin. Dein Sonic Blue und jetzt Peace and out!